Wenn wir das mit dem Kulturort Schule ernst nehmen, dann geht es nur, indem sich dieser Raum vernetzt, öffnet zu ganz vielen anderen Kulturräumen, die es eben zum Beispiel regional oder in einer Stadt auch gibt.
Und ich würde mir wünschen, dass es tatsächlich in der Bildungslandschaft eine stärkere strukturelle und personelle Verankerung von kultureller Bildung gibt. Das heißt auch, dass man das am Ende in die Lehrerausbildung inkludiert, und zwar auch für den Chemielehrer.
Kulturelle Bildung im Gespräch. Der Podcast des Vereins Rat für kulturelle Bildung.
Herzlich willkommen zum Podcast Kulturelle Bildung im Gespräch. Mein Name ist Lydia Grün. Schön, dass Sie uns zuhören. Unser Thema heute ist die neue bildungspolitische Handreichung des Rats für kulturelle Bildung mit dem Titel Auf den Punkt – Kulturort Schule. Bei uns geht es heute darum, wie kulturelle Bildung im Ganztag bzw. in der Schule strukturell und inhaltlich bei Bildungspartnerinnen und Partnern umgesetzt wird und werden kann. Die Position des Rats für kulturelle Bildung ist hier ganz eindeutig. Mehr Zeit, mehr Raum, mehr Partner für kulturelle Bildung in der Schule. Also von allem mehr und vor allen Dingen viel. Wie das gehen kann und ob das überhaupt sinnvoll ist, darüber spreche ich heute mit der Bürgermeisterin und Beigeordneten für Kultur der Stadt Leipzig, Dr. Skadi Jennecke. Herzlich willkommen.
Dankeschön, hallo.
Und dem Mitglied des Rates für kulturelle Bildung, Professor Dr. Johannes Bielstein, im echten Leben Professor für Pädagogik, unter anderem früher an der Kunstakademie Düsseldorf und an vielen anderen Hochschulen und Universitäten. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ich freue mich, dass wir uns hier Corona-bedingt über Internettelefonie zum Gespräch wenigstens virtuell treffen können. Frau Jennecke, Sie schreiben als kritische Freundin des Rates für kulturelle Bildung in Ihrer Position zum Thema Ganztag und Bildungspartner, ich zitiere jetzt, zudem kann es wichtig sein, Bildungspartnern, gemeint sind hier die Schulen zum Beispiel, einen Überblick über die regionalen Angebote der kulturellen Bildung zu geben und sie bei der Auswahl qualifizierter Partner, gemeint sind hier Akteure der kulturellen Bildung, zu unterstützen. Zitat Ende. Ich fasse mal zusammen. Sie schaffen Überblick, Sie unterstützen, Sie vernetzen, Sie sind aber auch die Kulturbürgermeisterin. Warum schaffen die Bildungspartner, also zum Beispiel Schulleiterinnen und Schulleiter, das nicht von alleine? Wem müssen oder wollen Sie vielleicht hier auch auf die Sprünge helfen?
Also Sie hatten ja zunächst erstmal, ich antworte jetzt erstmal auf Ihre beiläufig gestellte Frage, ob es sinnvoll ist, kulturelle Bildung im Schulalltag zu verankern. Ja, das ist es. Es ist ganz zwingend. Und ich glaube, dass Kinder und Heranwachsende ästhetisch gebildet werden, kulturell gebildet werden müssen, damit sie vollständige und sensible und sensitiv ausgeprägte Menschen werden. Das halte ich für unerlässlich. Und dass man diese Selbstwahrnehmung schult, dass man Wahrnehmung schult, heißt es, es heißt ja nichts anderes als Wahrnehmung, dass man auch sich im Verhältnis zu anderen wahrnehmen kann und hier ein Gespür entwickelt, wie man wirkt, wie Dinge auf einen selber wirken, was das mit einem macht. Ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Prozesse, die in der Bildung ganz fest verankert sein müssen. Das zum einen. Jetzt war Ihre Frage, Überblick schaffen, ob das ausreicht und warum müssen wir sozusagen zum Jagen tragen? So ein bisschen steckt das ja in Ihrer Frage. Also hier aus der Leipziger Perspektive kann ich ganz klar sagen, liegt es auch ein Stück weit daran, dass wir ein so großes Kulturangebot haben. Bei uns gehört es in den Kultureinrichtungen, und da rede ich von städtischen wie auch von freien Kultureinrichtungen, zum Selbstverständnis, oder es ist selbstverständlich, dass kulturelle Bildungsangebote gemacht werden. Und da gibt es unzählige, schon auf städtischer Ebene, aber eben auch in der freien Trägerschaft. Und insofern ist es, glaube ich, gut, eine Matrix anzubieten, wo man die Lehrerinnen und Lehrer oder die Pädagogen an die Hand nimmt, um sich gezielt Angebote für den Lernbereich, in dem sie gerade unterwegs sind, auch herauszusuchen. Ich glaube, das führt am Ende auch zu ein Stück weit mehr Qualität, weil es sind ja immer schon die aktiven Lehrkräfte, die sich auf den Weg machen, oft auch die Schule verlassen, um kulturelle Angebote wahrzunehmen. Und wenn die dann enttäuschende Erlebnisse haben, wir möglicherweise sogar Frust und Unzufriedenheit produzieren, dann kann das nicht zielführend sein.
Insofern, was wäre denn ein enttäuschendes Erlebnis zum Beispiel?
Gut, ich gehe jetzt immer vom Erfolgsfall aus, aber sicher kann es passieren, dass eine Lehrerin im Kunstbereich vielleicht einen Museumsbesuch plant und dann in eine Sonderausstellung unseres Museums der Bildenden Künste geht und vorher nicht hinreichend informiert ist, was es dort für Führungs- oder Vermittlungsangebote gibt und aus der Unkenntnis heraus zum Falschen greift. Und dann steht die Vermittlerin, der Vermittler am Ende vor der Schulklasse und es muss sozusagen ad hoc reagieren. Das kann dann nicht mehr richtig gut werden. Ja, im Zweifelsfall wird es trotzdem gut, vielleicht gerade deswegen, kann auch passieren. Aber besser ist, man hat sich vorher genaues Bild gemacht und zwar wechselseitig.
Das ist ja so ein bisschen sozusagen, welcher Topf passt auf welchen Deckel. Also auch eine Anfrage sozusagen, was passt hier wie? Herr Bielstein, das ist ja auch ein Ergebnis, ehrlich gesagt, der Schulleiterinnen und Schulleiterbefragung 2017. Was für Erkenntnisse leiten Sie daraus ab, wie man den passenden Topf zum passenden Deckel findet oder wie man das befeuern kann, wie Frau Dr. Jennecke das auch gerade schon beschrieben hat?
Naja, zunächst kann ich vielleicht nochmal auf den Titel der Handreichung, auf die wir uns ja beziehen, zurückkommen, nämlich Schule als Kulturort oder Kulturraum. Wenn man sich anschaut, unter welcher Metaphorik Schule so im Laufe der vergangenen Jahrzehnte gelaufen ist, dann haben wir natürlich den Disziplinarraum Schule oder ganz prominent Schule als Haus des Lernens. Und wenn wir jetzt von Kulturraum oder Kulturortschule sprechen, ist das schon ein bisschen was anderes. Nämlich, das heißt vor allen Dingen, dass diese Schule sich öffnet oder geöffnet ist, dass sie einerseits auf ihren genuinen Kompetenzen und Zuständigkeiten beharrt, aber dass auf der anderen Seite diese Schule sich öffnet zu anderen kulturellen Trägern. Wenn wir das mit dem Kulturortschule ernst nehmen oder dem Kulturraumschule, dann geht das nur, indem sich dieser Raum vernetzt, öffnet, zu ganz vielen anderen Kulturräumen, die es eben zum Beispiel regional oder in einer Stadt auch gibt. Und in unserer Schulleiterbefragung haben wir im Grunde das dann mit Einzeldifferenzierungen rausgekriegt, nämlich dass die einzelnen Schulen zum Teil auf sehr unterschiedliche Weise, aber sehr intensiv auf dem Weg sind, sich mit anderen Kulturträgern, mit anderen Kulturveranstaltern, sei es aus der Hochkultur, sei es aus der freien Szene und so weiter, zu verbinden auf vielfältigste Weise. Und man wird sicher darauf zu achten haben, dass dann die Einflusslinien immer in beide Richtungen gehen. Also dass es nicht nur so ist, dass irgendwelche Außenbeglücker der Schule endlich die Wahrheit beibringen, sondern dass auch die Schule selber zurückwirkt auf die außenstehenden Kulturräume und Kulturorte.
Sie haben gerade das Thema Qualität auch nochmal einfach total nach vorne gestellt, ne? Genauso wie Frau Jennecke selbst auch. Wir haben jetzt schon zwei Qualitätsebenen gerade angesprochen. Nämlich einfach das Wissen darüber, was ist in einem was zählt zum Kulturleben oder welche Partner kann ich im Kulturleben ansprechen, welche Partnerinnen und auch das Thema Öffnung. Welche weiteren Qualitätskriterien würden Sie genau für diesen Prozess sehen, Herr Bielstein?
Naja, wir haben vom Rat für kulturelle Bildung uns über Qualität immer wieder Gedanken gemacht. Nun gibt's Qualitätskataloge ja ad infinitum, da gibt's wirklich viele. Und dass man, da sage ich jetzt mal als Pädagoge, dass man ordentlich mit Kindern umgeht und mit denen keine schrecklichen Sachen macht und sie nicht diszipliniert und bestraft, geschenkt. Wir haben vom Rat für kulturelle Bildung eigentlich immer eine besondere Perspektive gehabt, nämlich wir haben immer argumentiert, wir können doch aus den Künsten selber Qualitätskriterien rekonstruieren. Aus den Künsten selber lernen wir zum Beispiel, dass es aufs Ganze ankommt. Frau Jennecke, Sie hatten eben auf Aesthesis angesprochen, auf Wahrnehmung. Wenn ich mir ein künstlerisch produziertes Bild anschaue, dann kommt es auf das Ganze an. Dann kommt es darauf an, dass die grüne Ecke oben rechts mit der roten Ecke unten links irgendwie zusammenhängt. Wenn das nicht zusammenhängt, ist das Ding misslungen. Das heißt, Ganzheitlichkeit ist ein solches aus den Künsten zu gewinnendes Qualitätsmerkmal. Oder ein anderes Qualitätsmerkmal ist Übersummation. Wir wissen aus den Künsten, das Ganze ist immer mehr als die Summe seiner Teile. Und das gilt nicht nur für ein Musikstück, das ist mehr als die Summe seiner Noten, sondern das gilt auch zum Beispiel für eine Unterrichtsstunde. Das gilt für Interaktionsprozesse. Also das wären so zentrale Qualitätskriterien, die wir vom Rat eben immer auch mit besonderem Rekurs auf die Künste versucht haben zu formulieren.
Wie übersetzt man jetzt die, sag mal, auch sehr feingliedrigen Qualitätskriterien, die Herr Bielstein gerade genannt hat und wo Sie zum Teil auch zustimmend genickt haben, ich übersetze das mal für die Hörerinnen und Hörer, sage ich mal, auf eine gesamte Stadt, ja, wie Leipzig. Sie haben schon das Thema in Ihrer Position auch Vernetzung, Information angesprochen. Sie sind jetzt seit Juni 2016 verantwortlich für das kulturelle Leben dieser Stadt, gemeinsam natürlich mit allen Beteiligten. Aber wie denkt man sowas strukturell? Wie denkt man das flächendeckend über eine ganze Stadt? dass Lehrerinnen und Lehrer und auch die Kulturschaffenden natürlich als Beteiligten an diesem Prozess genauso denken und die Qualitätskriterien im Hinterkopf haben, wenn sie Projekte kultureller Bildung umsetzen.
Also zum einen würde ich gerne noch ein Qualitätskriterium ergänzen, das ich tatsächlich aus der kulturellen Sicht sehr wichtig finde, und zwar, dass solche Kooperationen zwischen Bildungsträgern und Kultureinrichtungen immer darauf aus sind, dass sich die Heranwachsenden, die Kinder selbst ermächtigen, sich selbst erleben können. Ich glaube, das ist wirklich was ultimativ Wichtiges, gerade in der, ich will jetzt nicht das Monstrum der Digitalisierung bemühen, aber eine authentische Erfahrung mit sich selbst zu machen, ich glaube, das sollte im Zentrum wahrscheinlich auch jeder pädagogischen Bemühung, aber ich sag mal auch jeder kulturellen Bildungsbemühung stehen. Wie kann man diese Vernetzung qualifizieren? Also wir haben das, was wir hier auf kommunaler Ebene lösen und anbieten können. Wir haben einen regelmäßigen Jour fix kulturelle Bildung, der sich seit mehreren Jahren sehr gut etabliert hat. Dort sind sehr, sehr viele Kulturträger, wie gesagt, aus dem städtischen und dem freien Bereich beteiligt, wo es, der trifft sich auch immer mal woanders, so dass man auch eine sozusagen durch die Stadt wandert. Und dort werden Erfahrungen ausgetauscht. Das halte ich für ganz wesentlich. Das ist sozusagen kollegiale Beratung en passant. Dort werden auch Themen gesetzt. Dort wird auch mal externe Impulse eingeladen. Ich glaube, diese sozusagen beiläufige Qualifizierung der kulturellen Bildungsträger oder der Vermittlungsverantwortlichen, das ist das eine. Wir brauchen aber auf der anderen Seite auch die Qualifizierung der Lehrkräfte, und das muss strukturell in den Schulen passieren. Also Bildung ist ja Ländersache, insofern sind die kommunalen Einflussmöglichkeiten da etwas beschränkt. Aber wir haben die glückliche Situation hier in Sachsen, dass wir mittlerweile ein sehr hohes GTA-Ganztagsangebotsbudget haben von insgesamt 46 Millionen Euro. Das ist auch unter der letzten Regierung nochmal maßgeblich erhöht worden. Was wir aber nicht haben, sind tatsächliche Ansprechpartner in den Schulen, sondern das sind einzelne Stunden, die dafür freigesetzt werden. Das reicht nicht aus. Also wir haben noch keine strukturelle Verankerung der kulturellen Bildung in der Fläche in den Schulen. Und wenn Sie es aber verantwortlich wahrnehmen wollen und tatsächlich auch im Curriculum verankern wollen, dann ist das unerlässlich. Also es ist immer noch das Eigenengagement der Lehrkräfte, und das ist am Ende ein Zufallsprinzip.
Also vielleicht kann ich dazu noch sagen, wir haben ja 2016 diese Städtestudie gemacht, wo leider Leipzig nicht dabei war. Aber wir haben
das zweite Mal.
Ja, nein, das ist die gleiche. Also und wir haben aber eines sehen können da, und zwar sehr deutlich, nämlich dass das Ausmaß, dass der Grad, in dem kulturelle Bildung strukturell etabliert ist, zwischen den einzelnen Städten, sehr, sehr unterschiedlich ist. Es gibt Städte, so wie Sie das jetzt von Leipzig beschrieben haben, die über Jour fix, die über Jahresberichterstattung oder wie auch immer ganz strukturell kulturelle Bildung als Dauerthema etabliert haben. Und es gibt andere, die das nicht haben. Und man kann sehr genau sehen, dass die, die das nicht machen, im Endeffekt, wie Sie haben es gerade gesagt, auf den guten Willen von Ehrenamtlern angewiesen sind. Und dann hängt alles daran, dass irgendwelche Menschen sich ganz besonders viel Mühe geben. Und das ist nicht das, was wir zum Beispiel vom Rat für kulturelle Bildung aus meinen, sondern das muss strukturell und das muss institutionalisiert und etabliert werden.
Auf beiden Seiten.
Genau, von beiden Seiten. Und die Frage ist, wenn ich einen Jour fix habe, kann ich, sage ich mal, Erfahrungswissen austauschen, vielleicht sogar systematisieren, ja, und von Fehlern oder positiven Erfahrungen von anderen lernen. Aber das geht ja, Herr Biestein, auch noch ein Stückchen weiter. Also wir reden ja hier auch über ein erweitertes Kompetenzfeld von Lehrerinnen und Lehrern und auch, ehrlich gesagt, von Kulturschaffenden oder Akteurinnen und Akteuren der kulturellen Bildung. Wo sehen Sie da Handlungsbedarf?
Also Frau Jennecke, Sie hatten ja eben angesprochen, zu Recht, Qualifizierungsbedarf auf Seiten der Lehrerinnen und Lehrer, aber es gibt den auch auf Seiten der Kulturschaffenden. Und da haben wir das an vielen Stellen so, dass auch da vieles vom guten Willen oder vom pädagogischen Genius oder wie immer man das nennt, der jeweiligen Kulturschaffenden abhängt. Auch das kann man verbessern und das sollte man. Das heißt, man sollte vorsichtig jetzt nicht allen projektbeteiligten Künstlerinnen und Künstlern ein Pädagogikstudium aufs Auge drücken, aber denen ein paar Basics beibringen, denen Aufmerksamkeit auf Kinder und Jugendliche beibringen und was sonst dazu gehört, das fände ich schon sehr, sehr wichtig. Und da gibt es ja auch Beispiele für. Dass man also auch bei diesen Qualifizierungsanforderungen nicht nur auf die Lehrerinnen und Lehrer guckt, sondern auch auf die Künstlerinnen, Künstler, Musiker und so weiter.
Frau Jennecke, wie erleben Sie da die Kulturszene in Leipzig? Vielleicht auch in Unterschieden zwischen den Sparten?
Ein Aspekt ist, dass wir in die flächendeckende kulturelle Bildungsangebote, die soziokulturellen Zentrum, die wir über die ganze Stadt verteilt, insgesamt 11 Stück in Leipzig anbieten. Die haben auch eine mächtige Größe. Das sind unsere in der freien Trägerschaft unsere größten Träger. Und dort ist ja pädagogische Kompetenz vorhanden. Insbesondere bei den soziokulturellen Zentren, die zudem ja auch noch im Stadtteil verankert sind und auch den Kiez sozusagen sehr genau kennen. Dort haben sie diese Kompetenz, von der Sie gerade gesprochen haben. Haben, sowohl die kulturelle wie auch die pädagogische. Zudem setzen sehr viele gerade öffentliche Einrichtungen selbstverständlich darauf, dass in den Vermittlungsabteilungen natürlich auch ausgebildete Kunst- und Kulturvermittler sitzen. Und in solcherlei Ausbildung ist ja ein pädagogisches Profil inkludiert und zuverlässig inkludiert. Also ich will überhaupt nicht diesen Bedarf in Frage stellen. Es sollte als Kriterium auf jeden Fall angesetzt werden. Ich denke aber, dass wir da hier in der Stadt Leipzig ganz gut unterwegs sind. Ich will vielleicht noch einen kurzen Aspekt ergänzen. In diesem Jourfix kulturelle Bildung sitzt zumindest auch die Landesamt für Bildung, früher Bildungsagentur, also der Ableger des Ministeriums in den Regionalkreisen, der für die Lehrer und Schulen verantwortlich ist. Und das ist, glaube ich, ein großer Gewinn, dass diese Verantwortungsebene an diesem Jourfix mitmacht, weil die natürlich dann wiederum auch mal ein Verständnis dafür entwickeln können, was kulturelle Bildung überhaupt ist. Also ich glaube, wir wissen das jetzt und die meisten Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch, aber jeder hat da so seine Erlebnisse, was es für abenteuerliche Vorstellungen von kultureller Bildung gibt, bis hin, dass es gar keine gibt oder dass man nicht mal weiß, dass es sowas gibt. Und dass aber in der zuständigen Bildungsbehörde da eine Sensibilität und ein Bewusstsein für das Angebot und für den Bedarf gibt, das halte ich hier in Leipzig für einen großen Vorteil.
Sie haben gerade einen wichtigen Aspekt noch angesprochen, ganz am Anfang Ihrer Rede, nämlich die unterschiedlichen Stadtteile, die Kieze und auch die Struktur der soziokulturellen Zentren, die Sie da angesprochen haben. Also wir haben in der Handreichung unter anderem auch den Befund festgestellt, dass es gerade, sage ich mal, die Milieus sind, die auf kulturelle Bildung auch achten und auch die Schulen in den Stadtteilen, die eine sozioökonomisch gute Situation haben, dass dort auch entsprechend die Vielfalt, der Umfang und die Qualität von kultureller Bildung an Schulen sehr hoch ist. Fokussiert formuliert könnte man sagen, wer hat, dem wird gegeben. Wie reagieren Sie da in Leipzig drauf? Haben Sie eine ähnliche Situation? Hat ein Jugendlicher, der in Leipzig-Grünau, einem großen Plattenbauviertel in Leipzig, aufwächst, dieselben Chancen, eine reichhaltige kulturelle Bildung zu erfahren, wie das zum Beispiel in Leipzig-Konnewitz ist?
Grundsätzlich ja. Wir arbeiten ja mit einem integrierten Stadtentwicklungskonzept, kurz INSEC. Da gibt es auch Vorgänger, Vorläufer. Also das ist in Leipzig keine Neuigkeit. Und hier gibt es sozusagen Stadtteilräume, die in vielerlei Hinsicht regelmäßig analysiert werden und Bedarfe festgestellt werden. Und wir sind sehr bestrebt, auch in der Förderung der freien Kultur, hier eine Flächendeckung hinzukriegen. Und dann kommt ja bei der kulturellen Bildung noch eins hinzu, dass die Träger sich die Schulen ja aussuchen können, beziehungsweise die Schulen die Träger. Und dass sozusagen der Bedarf wie ein Magnet eigentlich von alleine funktionieren sollte, vorausgesetzt, die Schulen sind offen dafür. Aber dem Grunde nach haben wir die flächendeckende Versorgung, denke ich, gewährleistet. Ich will aber überhaupt nicht bestreiten, dass natürlich, sobald Sie nicht mehr im Klassenverbund arbeiten, sondern in den freiwilligen Ganztagsbereich gehen, Sie natürlich dann auch nur jene Schülerinnen und Schüler erreichen, die per se schon aufgeschlossen sind und vom Elternhaus möglicherweise Unterstützung bekommen. Also das bleibt eine schwer lösbare Aufgabe. Das würde ich auch gerne zurückgeben an Herrn Pilstein, weil das ist wirklich so ein Dilemma, das würde ich gerne mal durchstoßen oder lösen, ja, weil das beschäftigt uns hier in Leipzig schon sehr und ich glaube, das ist auch kein Leipziger Phänomen.
Also es ist ganz und gar kein Leipziger Phänomen. Wir haben ja eine unserer Studien vom Rat für kulturelle Bildung ging ja über Partizipation und wir haben genau das rausgekriegt. Da gibt's auch für andere Studien. Das ist völlig selbstverständlich. Das ist unter anderem auch ein Ergebnis von Jeki, dass zum Schluss die bürgerlichen Kinder noch mehr Musikunterricht kriegen, als sie eh schon kriegen. Das ist jetzt etwas verkürzt. Mir fallen dazu zwei Sachen ein. Das eine ist, dass es dazu einer kontinuierlichen Anstrengung bedarf. Das heißt, es genügt nicht, da einmal irgendeinen großen Act zu machen und dafür zu sorgen, dass die auch in der anderen Siedlung möglichst viel kulturelle Bildung kriegen, sondern es geht nur mit einer kontinuierlichen immer weiter durchgehaltenen Aufmerksamkeit. Dazu noch zwei Anmerkungen. Das eine ist, sage ich jetzt als Erziehungswissenschaftler, nach allem, was wir hören, werden diese Effekte durch Corona massiv verstärkt, bis hin zu den relativ vielen Kindern, die schlicht verschwinden, die wir gar nicht mehr sehen. Das ist das eine. Das andere ist, ich würde jetzt gern nochmal auf das Problem der Qualifizierung zurückkommen. Es gibt nichts Qualifizierenderes als Gespräch. Man muss drüber reden. Im Jour fix oder wie auch immer. Das kann man Barlind-Gruppe nennen, das kann man nennen, wie man will. Man kann es auch früh shoppen, Kaffee trinken oder wie auch immer nennen. Institutionalisierte, regelmäßige Formen des Gesprächs. Das ist das, was zum Beispiel auch nicht pädagogisch ausgebildete Kulturschaffende, dass denen eine Aufmerksamkeit und eine Sensibilität verpasst. Und wenn man dann in diesen Gesprächen zum Beispiel dem Thema der Partizipation der nicht ursprünglich bildungsnahen Kinder konstante und kontinuierliche Aufmerksamkeit zukommen lässt, dann wäre das ein Weg, der mir jetzt einfällt. Abgesehen davon, dass man natürlich Programme machen muss und dass man auch manchmal einfach Geld da reinwerfen muss. Aber für die Kontinuität, glaube ich, gibt's nichts anderes und nichts Besseres als Steigerung der Aufmerksamkeit. Und das geht nicht besser als eben immer wieder neu problematisieren, immer wieder neu drüber reden.
Oder, Herr Bierstein, vielleicht müssen wir uns auch von der Annahme lösen. Frau Jennecke hat auch am Anfang gesagt, kulturelle Bildung ist extrem wichtig. Ja, diese Position vertritt der Rat für kulturelle Bildung natürlich aus sich heraus auch. Da schwingt natürlich immer mit, dass kulturelle Bildung eine kompensatorische Wirkung haben kann. Ne? Gerade was zum Beispiel Chancenungleichheit betrifft. Oder müssen wir uns vielleicht von dieser Position auch lösen und sagen, kulturelle Bildung, das zeigt jetzt Corona eben auch, hat eben auch ihre Grenzen.
Hat ihre Grenzen, und ich würde noch auf eines hinweisen. Wenn man jetzt in die Schulen geht und guckt sich zum Beispiel den Kunstunterricht an und guckt sich die Theoriebildung zum Kunstunterricht an, dann sieht man, dass der Kunstunterricht eines der am stärksten ideologisch überfrachteten Fächer ist. Im Chemieunterricht sollen die Kinder Chemisches lernen, und wenn sie es gelernt haben, sind alle zufrieden. Im Kunstunterricht haben im Zweifelsfall die Kunstlehrer in ihren im Studium Schiller gelesen und haben gelernt, dass es um die Rettung der Menschheit geht und um den Fortschritt und um alles. So, und das ist ja auch gut so. Bei Kunst geht's im Prinzip auch immer um alles, aber wir müssen uns sehr davor hüten, dass wir nicht in so eine Weltverbesserungsattitüde reingeraten, die dann erstens scheitert, das klappt nie, das mit der Weltverbesserung, und zweitens zu massivem Frust führt. Zum Schluss sind alle beleidigt, weil es wieder nicht mit der Weltverbesserung geklappt hat. Deshalb wäre ich schon ganz glücklich, wenn die Kinderchen ordentlichen Musikunterricht haben und ordentlichen Kunstunterricht und Theater und was es sonst so gibt, und wenn sie schöne Projekte haben und wenn dann, jetzt sage ich es mal ganz vorsichtig, möglichst viele von denen auch möglichst viel davon haben. Und wir uns von solchen, ja, messianischen Fantasien, die mit diesen Fächern verbunden sind, wenn wir uns von denen verabschieden könnten.
Frau Jennecke, Sie als politisch Verantwortliche, das hört sich ja alles auch fast ein bisschen humoristisch an, sozusagen, wie ordnen Sie das ein, was Herr Bierstein gerade gesagt hat?
Nein. Ich teile das schon insofern, dass wir generell Kunst und Kultur und auch der kulturellen Bildung jetzt nicht so eine Krankenschwesterfunktion zuordnen sollten. Also wir sind nicht, wir retten nicht das, was an sozialen Verwerfungen in dieser Welt passiert, an Aufeinanderprallen von Gegensätzen. Das löst die Kunst nicht und nicht die Kultur. Insofern gebe ich Ihnen völlig recht. Was wir aber, wo wir den Kindern auch eine Erfahrung vermitteln können, ist, dass Kunst und Kultur die Perspektive verändert und das ermöglicht, Unterschiede überhaupt erst sichtbar zu machen, die wir im Alltag nicht wahrnehmen. Und das halte ich für eine ganz wichtige Erkenntnis im Heranwachsen. Und ja, ich teile auch, wir haben hier genau die gleichen Probleme. Corona-bedingt verlieren wir Kinder. Diese analoge Face-to-Face-Erfahrung fehlt. Wir haben das Vertrauen. Am Ende geht es immer auch irgendwie um Vertrauen. Das ist leider brutal abgebrochen und es wird sehr lange dauern, ehe wir zu diesen Milieus wieder vordringen werden. Es ist eine unerlässliche Aufgabe, auch da gebe ich Ihnen recht, auch weil die Kinder ja nachwachsen. Aber wir dürfen das nicht aufgeben und wir werden am Ende nicht alle erreichen, aber wir haben den ganz klaren Förderansatz. Wir fördern keine Eintagsfliegen, wir fördern keine Projekte, die einfach nur mal helikopterartig irgendwo landen, sondern bei uns geht es ganz gezielt um genau diese Nachhaltigkeit, die Sie jetzt gerade zu Recht eingefordert haben.
Wir haben ja heute jetzt in unserem kleinen Parfumsritt durch die kulturelle Bildung schon besprochen, sozusagen, wen wollen wir erreichen oder können wir auch erreichen, jetzt gerade an welchen Orten sind die oder ja sind diejenigen. Und die Frage ist natürlich auch, womit erreichen wir sie? Wir haben das vorhin schon kurz anklingen lassen, ein Beispiel von Leipzig als eine extrem reichhaltige Kulturstadt. Herr Bielstein, es gab eine Studie, die hieß Jugendkunsterfahrung in 2015. Und da wurde unter anderem nach dem Kulturbegriff der Jugendlichen gefragt, Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und die haben an erster Stelle auf die Frage, was verstehen sie unter Kultur, Kochen angegeben als kulturelle Praxis. Und so zwitscherte mir ein Vögelchen, da hat man bei Allensbach nochmal nachgefragt, ob das denn nicht eventuell ein Rechenfehler wäre in der Umfrage und ob das tatsächlich sozusagen an Platz 1 war. Haben die Jugendlichen vielleicht den viel weiteren Kulturbegriff als wir als ältere Generation? Sind wir da hinterher, hinter der Lebenswelt der Jugendlichen?
Also es war tatsächlich so, wir haben diese Studie in Auftrag gegeben und haben uns gewundert, dass da Kochen auftauchte und dass es ziemlich prominent auftauchte. Und uns wurde dann klar, dass eben entgegen auch ein bisschen unseren Erwartungen die Jugendlichen unter Kultur eben verstehen, wie wir leben, die Gesamtheit der gestalteten Lebensformen. Dazu gehört Oper, Konzert und Schauspiel und auch Theater und was es sonst noch so gibt. Aber dazu gehört auch, wie man sich benimmt, wie man geht, wie man sich kleidet. Und so weiter und so weiter. Und dazu gehört auch das Kochen. Das heißt, was wir von Anfang an, also ich kann mich noch an die allerersten Sitzungen des Rates erinnern, uns als sozusagen heiligen Eid auf die Fahne geschrieben haben, nämlich, dass wir von einem erweiterten Kulturbegriff ausgehen, das haben wir dann sozusagen als Rückmeldung von den Jugendlichen selber wiederbekommen. Das tun die auch. Also so schlau wie wir sind die auch. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass man diesen erweiterten Kulturbegriff in beide Richtungen im Kopf behält. Also, dass man Oper, Schauspiel und Konzert nicht vergisst, aber dass man all die anderen Formen des kulturellen Lebens eben auch nicht aus dem Blick verliert.
Frau Jennecke, Blick in die Praxis. Können Sie da ein Beispiel gerade aus Leipzig, aus diesem riesigen Pool mal dazu beifügen?
Ja, ich habe ein ganz eindrückliches Beispiel, weil ich möchte nochmal die Erfahrung, die Kinder machen im Rahmen von kultureller Bildung, in den Mittelpunkt stellen. Und zwar war das ein Projekt, ist eine ganze Schulklasse über ein Jahr lang im Museum gewesen und ist im Depot gewesen bei der DDR-Kunst. Und Kleinstgruppen von 2 bis 3 Schülern konnten sich ein Bild aus dem Depot selbst auswählen, konnten dann, sofern der Maler, die Malerin noch lebte, das war in den meisten Fällen der Fall, mit denen Gespräche führen über A, DDR-Kunst, B, das, was da abgebildet ist und C, wie kuratiere ich eine Ausstellung. Glauben nicht, was ich da erlebt habe, es hat mich so tief beeindruckt und auch berührt, wenn 16-jährige Jungs, denen man auf der Straße nicht ansehen würde, dass sie freiwillig in ein Museum gehen, ihnen ihr Bild, das sie in diese Ausstellung gehangen haben, erklären. Das werden sie nicht vergessen und das werden diese Jugendlichen auch nicht vergessen. Und das finde ich so zentral, dass wir den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, eine lebensverändernde Erfahrung zu machen mit sich selbst und mit Hilfe der Kunst und mit der Kunst. Das finde ich essentiell.
Ausgehend von dieser Erfahrung, von diesem Erlebnis, von dem sehr eindrücklichen Erlebnis, was würden Sie uns und der kulturellen Bildung, der Fachszene, dem Rat für kulturelle Bildung und seinen Stiftern und Förderern auf den Punkt zum Schluss ins Hausaufgabenheft schreiben, Frau Jennecke?
Also erstens weitermachen, nicht nachlassen, unerlässlich an nachhaltigen Angeboten arbeiten. Das haben wir jetzt auch schon herausgearbeitet und war jetzt auch nicht so überraschend. Und ich würde mir wünschen, dass es tatsächlich in der Bildungslandschaft eine stärkere strukturelle und personelle Verankerung von kultureller Bildung gibt. Das heißt auch, dass man das am Ende in die Lehrerausbildung inkludiert und zwar auch für den Chemielehrer.
Herr Bielstein, ist das machbar?
Das ist eine andere Frage. Man kann es probieren. Ich erinnere nur an eine der großen Kampfrufe der Kunsterzieherbewegung, nämlich Kunst ist ein Prinzip, kein Fach. Und das kann man vielleicht auch für kulturelle Bildung übernehmen.
Mit diesem Schlusswort möchte ich gerne enden und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden für dieses Gespräch, für diesen Parfumsritt durch die kulturelle Bildung in der Schule. Außerdem bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge im Podcast Kulturelle Bildung im Gespräch mit Ihnen. Wenn Sie die bildungspolitische Handreichung jetzt in Ruhe nachlesen wollen, können Sie das gerne kostenfrei tun. Surfen Sie einfach auf unsere Website des Rats für kulturelle Bildung unter www.ratkulturellebildung.de. Dort können Sie die Handreichung als PDF unter dem Menüpunkt Publikationen herunterladen. Danke fürs Zuhören, gute Lektüre und bis zum nächsten Mal.